Ich möchte euch einladen, in den Vers ein wenig einzutauchen, hier in wenigen Minuten, den der liebe Dominik mir gegeben hat, Kolosser 1, Vers 28. Ich lese ihn vor, mit dem Halbsatz davor und danach. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Ganz in Jesus, das soll das Motto sein. Und ganz vorweg, ich glaube an die Wirksamkeit von Bibelschulen, ich glaube an die Bedeutung von theologischer Ausbildung für das Reich Gottes. Ich glaube, dass das gut ist. Und ich glaube, dass es tatsächlich etwas dazu beitragen kann, dass du und ich, dass wir und für andere tatsächlich auf dem Weg vorankommen, ganz in Christus zu sein. Aber ich möchte euch Fragen stellen, und die stelle ich mir insgeheim mit. Erstens, geschieht sowas in deinem Leben? Erlebst du es, dass du ermahnt und weise gelehrt wirst? Hast du Menschen in deinem Leben, die sich nichts sehnlicher für dich wünschen, als dass du ganz in Christus bist? Wir alle wissen, dass Vollkommenheit nicht Sündlosigkeit ist, sondern ich gehöre Jesus ganz. Aber will ich das auch, ganz in Jesus sein? Kennst du das? Bestandsaufnahme, Blitzlicht nach innen. Gibt es Zeiten, Räume, Gewohnheiten, wo du dich als Mensch Gottes nicht gut dabei fühlst? Ich rede nicht von religiösem Schein, Gesetz und Zwängen zum Gebet, Gottesdienst, Bibellese, Mitarbeit, sondern ganz ehrlich sein vor Gott und dir selbst, wo stimmt es noch nicht überein? Kennst du aber auch das? Du sehnst dich danach, ein Mensch Gottes zu werden, der ganz in Jesus ist und nicht nur phasenweise. Du möchtest kein Mensch Gottes sein, der seine Baustellen im Leben kennt, aber frustriert stilllegt, zu Bauruinen werden lässt und hofft, dass Gras drüber wächst. Du willst kein Mensch Gottes werden, der irgendwann ein unglückliches und trauriges Doppelleben führt. Kennst du Menschen, die das auch nicht möchten? Im Grunde ist das auch die Frage danach, ob du noch an Veränderung glaubst. Viele aber haben im Blick auf sich selbst diesen Glauben nicht mehr. Doch genau davon redet Paulus hier. Er sagt nicht, dass du dich erlösen kannst. Er sagt aber, dass dein erlöstes Leben in Christus hier und jetzt beginnen darf. Damit das gelingt, braucht es Ermahnung und ein weises Gelehrtwerden. Unsere Umkehr zu Jesus ist nicht nur das Ende eines alten Lebens, es ist der Anfang eines neuen Lebens. Also, hast du Menschen in deinem Leben, die sich sehnlich wünschen, dass du in deinem neuen Leben in Jesus wächst? Ich frage nicht, ob du Coaching, Mentoring, Beratung oder dergleichen hast, sondern ich frage danach, ob es Menschen in deinem Leben gibt, die sich nicht sehnlicher für dich wünschen, dass du ganz in Christus bist. Nun, ich habe viele Menschen in meinem frühen und noch sehr, sehr reifungsbedürftigen Glaubensleben erlebt, die hatten ihre eigenen Interessen an mir, konnten mich gut brauchen, die wollten mich in irgendein Bild hineinformen, vermutlich das ihre, oder so. Entsprechend haben sich manche mir aufgedrängt, teils wurden sie dabei sogar übergriffig. Einige Menschen jedoch waren echt daran interessiert, dass ich ganz in Christus bin. So wenige es auch waren, sie haben mich wachsen gemacht. Durch ihre Korrektur und ihr weises Lehren. Ein paar Beispiele könnte ich jetzt nennen, da reicht die Zeit aber nicht für. Ein paar Namen vielleicht für die Älteren. Bernhard Rebsch, wer kennt ihn noch? Bibelschule Klostermühle. Oder Volkert Scheunemann, ein Missionar in Indonesien, der eine Erweckung miterleben durfte. Sie haben in mein Leben gesprochen durch weises Lehren und durch Korrektur und mir echt weitergeholfen. Frage 2. Möchtest du solche Menschen überhaupt in deinem Leben haben? Das setzt eine Tatsache voraus, im Alleingang, ohne Unterstützung, ohne weises Gelehrtwerden und ohne Ermahnung, findest du nicht deinen Weg, ganz in Christus zu werden. Das ist kein Einzelkämpfertum. Im Mittelpunkt stehen dann aber nicht die Menschen, die dir helfen könnten zu diesem Weg, sondern eine einzige gemeinsame Wahrheit und Sache, die uns hier alle verbindet. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist in uns. Es geht darum, dass unser neues Leben in Christus, das in uns ist, sich entwickelt und entfaltet. Und jetzt sagt Paulus, wie er es macht. Jesus muss deshalb verkündet werden, indem durch ihn ermahnt und weise gelehrt wird. Mal zur Klärung. Erwachsene, das sind wir hier alle im Raum, sind, das weiß man heute, unbelehrbar, aber lernfähig. Also hilf mir lernen und ich lerne. Belehre mich und ich mache dicht. So funktioniere ich. Deshalb heißt es auch weise lehren. Das ist geradezu das Gegenteil von Belehrung. Belehrung kostet den nichts, der es tut. Ich bedauere alle, die für wirkungslose Belehrung auch noch Geld und Zeit hergeben müssen. Ich freue mich für alle, die dort Geld und Zeit investieren, wo sie etwas lernen. Ermahnung ist heute nicht leicht zu vermitteln. Das liegt entweder daran, dass damit geistlicher Missbrauch getrieben wurde oder daran, dass man das für eine überschüssige, entmündigende pädagogische Maßnahme hält. Aber gemeint ist hier tatsächlich, einem den Kopf zurechtsetzen, einen zu warnen. Lässt du dir den Kopf zurechtsetzen? Was ist das eigentlich? Daniel, darf ich dich kurz nach vorne bitten? Ganz kurz nur. Natürlich. Und schau doch mal in die Richtung. Jetzt merke ich, der Daniel, der schaut nicht auf Jesus. Den Kopf zurechtsetzen heißt, guck mal dahin. Da siehst du die Dinge anders. Dankeschön. Das ist Ermahnung, den Kopf zurechtsetzen in einer guten Weise. Ich war sanft, oder? Ja. Danke. Also es geht hier um Christus in uns. Lässt du dich warnen, im Verbund mit weisem Lehren ist das etwas sehr Hilfreiches und keineswegs übergriffig und lieblos. Es geht hier um Christus in uns, um den geht's, nichts anderes. Wann ist also Ermahnen echt? Wenn es dir hilft zu lernen. Wann ist Lehren echt? Wenn es weise geschieht. Frage 3, die letzte Frage. Möchtest du auch das Verlangen haben, selbst und mit anderen ganz in Christus zu sein? Aufgrund unseres Bibeltextes ergeben sich da schon mal ganz konkrete Dinge. Zum Ersten, lass dich von Gott zu seinem Mitarbeiter und zu seiner Mitarbeiterin berufen. Lass dich dazu machen. Das Zweite, lerne dein neues Leben in Christus kennen. Mach deine Erfahrungen damit, wie es ist, in die Übereinstimmung mit Gottes Kraft in dir zu kommen. Und zum Schluss, liebe die Menschen und gib dein Bestes. Und noch einmal zum Anfang zurück. Ich glaube, dass das geht, ein Stück weit auf Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten das zu erfahren. Das ist die Einladung. Danke.
Vielen Dank dir, Joachim, fürs Mithineinnehmen. Wenn es jetzt hier um das Thema Bibelschule geht, würde mich natürlich auch ein bisschen von euch was interessieren. Nämlich mal die Frage, und da dürft ihr gerne einfach eure Hände heben, wer von euch hat denn überhaupt Interesse an Bibelschule, an theologischer Ausbildung? Das schaut schon mal sehr gut aus. Also es sind die wenigsten, die sich nicht mehr getraut haben, gerade noch rauszugehen, als ich es angekündigt habe, was das Thema ist. Und eine zweite Frage, die mich in dem Zusammenhang interessiert, ist, es gibt ja verschiedene Formen von Bibelschule, theologischer Ausbildung, Jüngerschaftsschulen. Da werde ich jetzt gleich ja auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber wer von euch kann sich so was Kurzes, so eine Jüngerschaftsschule, so ein halbes Jahr, maximal ein Jahr vorstellen? Relativ viele. Wer von euch sagt, na wenn schon, dann so eine Ausbildung, wenn dann vollzeitlicher Dienst, das ist das, was ich mir vorstellen kann. Schön, kriegt man schon mal ein bisschen ein Bild davon und ich finde es total spannend, weil ich, letztes Jahr haben wir die gleiche Frage mal gestellt und es war auch da schon so, dass sehr viele sich vorstellen können, mal so für kurze Zeit, so ein halbes Jahr, ein Jahr Bibelschule zu machen und ich finde es eine coole Sache. Ich finde es total genial, weil wir brauchen beides. Wir brauchen Menschen, die sich vorstellen können, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Aber wir brauchen auch Menschen, die sagen, ich gehe wieder in meinen Beruf zurück. Ich bin in meiner Gemeinde, ich bringe mich aber in der Gemeinde ein und will aber trotzdem mich prägen lassen. Lebensschule, Bibelschule machen. Und ich habe es am Anfang ja angekündigt. Was für Möglichkeiten gibt es? Und mir fällt es immer relativ schwer, wenn mich jemand fragt, ja, was kann man denn eigentlich alles auf Bibelschule machen? Weil mein erster Impuls ist immer zu sagen, ja, im Grunde eigentlich fast alles. Man kann sehr viel machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Auch verschiedene Werke, die unterschiedliche Dinge anbieten. Wir hatten das eine jetzt schon. Ich kann quasi so ein halbes Jahr machen, ich kann ein Jahr machen. Also je nach Werk variieren dann die Zeiten, ob das dann 9 Monate, 3 Monate sind. Aber man kann sich auch ausbilden lassen. 3 Jahre, bei manchen sind es 4 Jahre oder an der Uni ist es noch länger, 5 Jahre. Also auch da, je nachdem, ob man dann auf Bachelor, Master oder weiß was ich wohin studiert, kann man relativ lang theologische Ausbildung machen. Aber auch die Form ist sehr unterschiedlich. Man kann in Vollzeit studieren. Es gibt auch Werke, da kann man das Ganze berufsbegleitend machen. Oder manche, die auch ein duales Studium anbieten, dass man schon in der Gemeinde arbeitet und währenddessen dann studiert. Also letztendlich auch je nach Lebenssituation gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch für deine persönliche Lebenssituation dementsprechend was dabei ist. Es gibt Möglichkeiten, dass man vor Ort studiert. Es gibt Möglichkeiten, dass man aus der Ferne studiert. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, durch Corona hat sich nochmal viel verändert, ist auch vieles auch live online möglich. Also es gibt wirklich sehr viel. Wenn du jetzt da sitzt und sagst, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in meine Lebenssituation irgendwie Bibelschule reinpasst, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal. Von daher möchte ich euch einfach mal dazu ermutigen. Je nachdem, auch man muss auch nicht 20 sein, man kann auch mit 30, 40, 50, 60, ja vielleicht sogar auch mit 70 noch anfangen, sich weiterzubilden. Und in den meisten Ausbildungsstätten muss man auch nicht Student sein, um an einzelnen Seminaren teilzunehmen. Also auch diese Möglichkeiten gibt es. Und deshalb möchte ich euch einfach dazu ermutigen, informiert euch da mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Schaut mal vorbei. Heute ganz konkret habt ihr eine geniale Möglichkeit. Ich weiß, vor einigen Jahren war ich an eurer Stelle und kam genau mit dem Anliegen hier zur Jumico, weil ich mich informieren wollte, was gibt es denn eigentlich alles für Bibelschulen? Und es gab coole Vorträge, aber ich habe mir manche Vorträge ausgeklammert, damit ich mal in Ruhe Zeit habe, durch die Missionsausstellung zu gehen und wirklich von Stand zu Stand und einfach mal alle zu löchern, zu fragen, wie sieht es bei euch aus? Und da kriegt man schon mal den ersten Eindruck, passt es oder nicht. Und dann gebe ich euch noch einen zweiten Tipp, das kann man heute leider nicht direkt machen, aber schaut auch einfach mal vorbei bei den einzelnen Werken, Bibelschulen, theologischen Ausbildungsstätten. Weil da kriegt man manchmal noch einen besseren Eindruck davon, wenn man einfach mal mit dabei ist. Und ich glaube, die meisten bieten das an, dass man einfach mal zum Unterricht reinschnuppern kann, einfach mal vorbeikommen kann, sich es anschauen kann. Kann man natürlich dann nicht bei allen machen. Das geht jetzt heute mal mit dem Gespräch ganz gut. Aber das würde ich euch schon sehr empfehlen, weil dann man wirklich mal so ein bisschen ein Bild bekommt, man lernt die Leute kennen, passt es dann auch zu mir. Und was ist wirklich möglich? Was geht? Also, ich will jetzt an der Stelle auch gar nicht groß noch weitermachen, was es noch für Feinheiten theologischer Ausbildung gibt. Da könnten wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, aber ich glaube, das wird am Ende sonst auch zu viel. Sondern einfach mal diese Info mitnehmen. Es gibt viele Möglichkeiten. Sprecht die Leute heute an, nutzt die Chance heute und kommt wirklich mal bei den einzelnen Ausbildungsstätten vorbei. So, und jetzt ist es ja immer so, die Mitarbeiter, die reden sich natürlich immer leicht, gell? Da ist es natürlich, machen die Werbung für ihre Sache, aber wie sehen das eigentlich Studenten, die auf Bibelschulen sind? Finden die das auch gut? Und genau da wollen wir jetzt weitermachen. Ich habe nämlich zwei wunderbare Leute, die ich jetzt vorstellen darf, die euch ein bisschen mit hineinnehmen, in ihre eigenen Erfahrungen mit Bibelschule. Das ist zum Ersten die Angelina Nulchis, die studiert bei uns am Bibelstudienkolleg. Du darfst ganz schon mal nach vorne kommen. Sie macht ein Kurzprogramm und sie wird uns jetzt ein bisschen erzählen, ja, was du so erlebt hast oder erlebst.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe es gerade schon gehört. Ich bin die Angelina, ich bin 18 Jahre alt. Und vor einem Jahr stand ich auch hier auf der Jumico und war vielleicht in einer ähnlichen Situation wie einige von euch. Ich wusste, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr Schule vor mir und danach will ich mein Leben Gott irgendwie widmen. Ich möchte ganz bewusst mir Zeit nehmen, um ihn besser kennenzulernen, um in sein Wort einzutauchen. Aber mir war auch klar, dass ich nicht in vollzeitlichen Dienst will. Und für mich war Bibelschule am Anfang immer mit dreijähriger Ausbildung und dann vollzeitlichem Dienst verbunden. Und ich durfte hier auf der Jumico auch sehen, dass es anders geht. Und ich bin Kurzzeitlerin, das heißt, ich bin ein halbes Jahr am Bibelstudienkolleg und durfte da schon einiges für mich selber mitnehmen. Und ich finde es auch cool, dass man diese Zeit nutzen kann, um da einzutauchen, um im Glauben gestärkt zu werden und dann auch in der Welt Licht sein. Und das ist man am besten, wenn man mit der Lichtquelle verbunden ist. Und das darf man an der Bibelschule sein. Mit den Dozenten und mit den anderen Studierenden da ganz tief eintauchen, das ist wirklich eine große Freude. Und ich möchte euch da auch Mut machen, euch wirklich heute zu informieren. Das ist eine Riesenchance, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich durfte spüren, Gott hat das alles gelenkt und geführt, dass ich dann am BSK gelandet bin. Aber letztlich durfte auch ich mich bewerben und ich bin diesen Schritt gegangen und durfte dann spüren, dass Gott mich da gelenkt hat. Ja, was hat die Bibelschule bisher mit mir gemacht? Also wie gesagt, ich habe im Oktober angefangen, ist noch nicht so lange. Und trotzdem darf ich vor allem spüren, dass meine Freude am Evangelium extrem wächst und weiter wachsen darf. Und ich befreie euch gleich von der Utopie, man wird in einem halben Jahr kein finaler Bibelprofi. Aber auf jede Frage, die sich beantworten lässt, tun sich drei andere auf und man kann da weiter forschen und nachgraben und das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Und es ist schon auch beeindruckend, wenn man sieht, wie viel Wissen man doch da schon mitnehmen darf. Und ein zweiter Punkt ist, dass ich durch die intensive Beschäftigung mit der Bibel einfach Gott auch nochmal ganz präsent im Alltag zeigt. Also ich hatte vor kurzem so eine Situation, da stand ich morgens in der Küche und habe mir mein Müsli zusammengemischt und habe mir überlegt, was jetzt wohl Johannes der Täufer sagen würde, von dem wir lesen, dass er Heuschrecken und wilden Honig gegessen hat. Also das sind nicht immer die tiefsten theologischen Fragen, aber man merkt einfach, wenn man im Wort Gottes drin ist, dann begleitet es einen in so alltäglichen Sachen und das ist richtig genial. Und ja, man wird immer wieder auch herausgefordert in den Vorlesungen. Bei mir war es die Vorlesung Evangelistik und ich würde mich jetzt auch davor eigentlich vor meiner Zeit an der Bibelschule als einen sozial orientierten Menschen beschreiben. Ich habe schon immer gern mit Menschen zusammengearbeitet, hatte aber aus meinem gemeindlichen Hintergrund jetzt keinen so wirklichen Anknüpfungspunkt zur Mission und durfte einfach nochmal so dafür sensibilisiert werden, dass Mission nicht bedeutet, die Leute argumentativ vom Glauben zu überzeugen, auch wenn es da natürlich ganz gute Argumente dafür gibt, sondern dass dieser Antrieb dahinter einfach eine tiefe Liebe ist für die Menschen, dass sie Jesus als ihren Retter erkennen. Und einfach von dieser Liebe geprägt zu werden, auch im Umgang mit anderen, einfach zu sehen, wie Gott in den Alltag hineinspricht und er uns ja einfach ihm immer ähnlicher machen möchte. Und auch da möchte ich euch ermutigen, euch nicht zu scheuen, eure Zeit, auch wenn sie vielleicht nur begrenzt ist, da rein zu investieren, weil auch in einem halben Jahr kann Gott so viel wirken. Und es ist einfach ein Riesenschatz, den man zusammen anfangen darf mit den Dozenten und mit den anderen Studierenden, ja einfach zu heben. Wir werden das nie ganz schaffen, aber zumindest mal so dran kratzen. Und da darf man extrem von profitieren. Und ich möchte euch ein Zitat mitgeben von C.C. Ryrie, das meine Herzenshaltung zum Studium eigentlich ziemlich gut beschreibt. Der hat geschrieben, die Bibel ist das genialste aller Bücher. Sie zu studieren ist das edelste aller Vorrechte. Sie zu verstehen, das oberste Ziel. Ja, ganz unabhängig davon, wie viel Zeit ihr Gott für euer Bibelstudium zur Verfügung stellen möchtet. Er will es gebrauchen für euch und für andere zum Segen. Und es ist ein richtiges Vorrecht. Genau, das wollte ich euch weitergeben.
Vielen Dank dir, Angelina. Du hast ja schon gesagt am Anfang, also 3 Jahre vollzeitlicher Dienst kannst du dir gar nicht vorstellen. Es gibt offensichtlich auch welche, die es sich vorstellen können, länger Bibelschule zu machen. Und ich freue mich, dass Sandra Erkert auch da ist. Du studierst an der Bibelschule Kirchberg und du nimmst uns jetzt mit hinein, was du für Erfahrungen bisher gemacht hast.
Ja, ich bin die Sandra, genau, ich bin an der Bibelschule in Kirchberg. Ich bin gerade in meinem 2. Jahr. Ich habe 2018 mein erstes Jahr gemacht und wie ihr merkt, ist das schon eine Weile her. Genau, erstmal zu dem ersten Jahr. Ich war erst 1,5 Jahre circa im Glauben. Ich hatte davor nichts mit Gott am Hut und war dann so wissbegierig. Ich wollte einfach alles wissen. Ich wollte die Bibel studieren und da einfach eintauchen. Dann habe ich erfahren, dass es Bibelschulen gibt und habe sofort gekündigt und bin auf eine Bibelschule gegangen, was dann auch die beste Entscheidung war, die ich treffen konnte. Das war ein prägendes Jahr und das beste Jahr, was ich so seither hatte. Und jetzt ist ja schon 24, das heißt 5, 6 Jahre später. Und während dieser Zeit habe ich immer wieder gemerkt, mich zieht es doch zurück. Und letztes Jahr war es vor allem so, ich war Mentorin für eine Jüngere und da habe ich auch gemerkt, ich würde ihr gern manche Dinge einfach tiefergehend und besser erklären können und da einfach mit mehr Wissen rangehen. Genauso auch beim Evangelisieren. Ich habe ein großes Herz für Evangelisation und wenn man da auf der Straße war, habe ich auch immer wieder gemerkt, oh, irgendwie fehlen da noch so ein paar Sachen. Also ich konnte immer gut mein Zeugnis wiedergeben und so erklären, was das Evangelium ist, aber genau, mehr, da habe ich einfach gemerkt, da will ich noch mehr wissen. Und ja, eigentlich bin ich Erzieherin von Beruf und habe dann auch noch andere Berufe in den letzten Jahren ausprobiert. Und ich habe das alles zwar gern gemacht, aber auch da habe ich gemerkt, irgendwie würde ich schon gern vollzeitlich für den Herrn arbeiten. Und ja, so habe ich mich dann entschieden im Juni und bin dann jetzt seit September wieder dort. Genau. Ein prägender Moment für mich war, also wir machen auch immer wieder Einsätze in Gemeinden, wo wir einfach den Gottesdienst gestalten, Jugendabend oder ja, was halt die Gemeinde auch gerade so braucht. Und der war jetzt im Oktober und das war für mich also nochmal der Beweis oder das, ja, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin am richtigen Platz, weil mir es so Freude gemacht hat, der Gemeinde zu dienen und einfach für die da zu sein, mit denen zu reden und ja, wie wertvoll das auch einfach ist, dass es Menschen braucht, die einfach mal zuhören und die einfach der Gemeinde dienen und die einfach Gott ehren. Genau. Was mich auch voll prägt an der Bibelschule ist das Mentoring. Wir haben alle 2 Wochen Mentoring mit einem Lehrer oder Mitarbeiter und das ist eine krass prägende Zeit. Also man heilt dadurch auch ganz viel von Verletzungen oder Prägungen, die vielleicht nicht so gut waren. Oder man hinterfragt sich auch ganz viel selber oder auch wenn man im Unterricht irgendwelche Dinge hat, die man jetzt noch nicht so begriffen hat, kann man auch immer auf die Lehrer zugehen und die reden dann mit einem drüber und genau helfen da einem. Ja, und einfach, es ist, was ich auch, wie es die Angelina gesagt hat, man wird nie so viel Zeit haben, die Bibel zu studieren, wie an der Bibelschule. Also wenn man nebenher das am Beruf oder sonst wo macht, dann hat man einfach nicht so viel Zeit und da hat man einfach den ganzen Tag Zeit und kann sich damit befassen und das ist echt ein großer Schatz und ja, ich ermutige euch echt, ja, das auch anzugehen und das zu machen. Genau. Danke.
Vielen Dank auch dir, Sandra. Ja, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Bibelschule als Lebensschule, das ist natürlich ein hohes Ziel, das uns dort gesteckt wird. Und wir haben es gerade im Text ja gehört, wo es ja auch darum geht, dass es das Ziel am Ende die Vollkommenheit in Christus ist. Ein sehr hochgestecktes Ziel. Aber die Frage ist, wie kann das ganz konkret ja, gestaltet werden auch in der Bibelschule? Wie kann das auch gelebt werden? Und ich freue mich, dass ich jetzt ein paar Kollegen von mir, von den anderen Bibelschulen, ein bisschen befragen kann zu ein paar einzelnen Themen, wie letztendlich Bibelschule dazu beitragen kann, dass wir ja, lernen, alles zu halten, dass wir letztendlich auch ja, Lebensschule als Bibelschule sind. Und da gehören verschiedene Aspekte dazu. Und der erste Aspekt, den wir uns hier ein bisschen anschauen wollen, ist das Thema des Lehrens, des Unterrichts. Und da darf ich mal, Daniel, dich nach vorne bitten. Wir nehmen uns mal so die Mikros und gehen mal hier einen Schritt auf die Seite, so ein bisschen zum Interview. Ja, ihr hört uns auch über die Mikros, das funktioniert alles. Vielleicht fangen wir erst mal damit an. Daniel, wer bist du, wo arbeitest du und was machst du denn da?
Okay, also ich bin als Doppelagent hier, Daniel Böhm, hallo. Ich arbeite an der AWM Korntal im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und bin dort seit mittlerweile 15 Jahren auch Student. Meine Kinder schämen sich manchmal, wenn ich am Schwimmbad meinen Studentenausweis zücke und versuche, günstiger reinzukommen. Aber für mich ist Bibelstudium insofern tatsächlich Lebensschule, weil es mich schon 15 Jahre durch verschiedene Etappen, wir waren auch mal als Familie im Missionseinsatz in Thailand, also durch verschiedene Lebensabschnitte hindurch dieses Theologiestudium eigentlich begleitet.
Jetzt ist ja ein ganz wesentlicher Punkt theologische Ausbildung, den wir wahrscheinlich alle gleich vor Augen haben, ist ja Unterricht. Das heißt, man sitzt da in Seminaren, in Kursen zusammen, hört etwas von Bibelfächern oder was auch immer, systematische Theologie, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Wenn es jetzt darum geht, dass Bibelschule Lebensschule ist, dass wir von Jesus verändert werden, was würdest du sagen, wie trägt jetzt Unterricht genau dazu bei?
Also ich habe mir das selber auch gefragt, wie ich lerne und wenn ich jetzt einfach so für mich wählen kann, dann bin ich sofort bei YouTube-Vorträgen von interessanten Theologen, da bin ich bei Büchern, die mich total faszinieren. Ich habe dann aber gemerkt, wenn mein Anspruch an Lernen ist, dass es mein Leben verändern soll, nicht nur Wissen ansammeln und tolle Erkenntnisse irgendwie bringen, dann braucht es noch so ein paar andere Komponenten, die ich dann nicht kriege, wenn ich mein eigener Bildungsplaner bin. Und deswegen im Unterricht habe ich so für mich mal versucht zusammenzufassen, was da passiert. Das eine ist, es ist eben nicht unverbindlich, Videos anzuschauen, Bücher zu lesen, das ist ein toller Impuls, aber die bringen mich nicht dazu, irgendwas damit zu tun, mit dem, was ich da gelernt habe. Es muss ich nicht in meinem Leben niederschlagen, es muss ich nicht in meiner Gemeinde anwenden lassen oder einer anderen Person was vermitteln lassen davon, sondern das staut sich alles erstmal in mir an. Dann ist es eben nicht beziehungsorientiert. Also ich finde, Unterricht hat immer auch nochmal, so wie ich es erlebe, was ganz Besonderes dadurch, dass ich nicht alleine lerne. Ich habe mich schon, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe mich schon riesig aufgeregt über meine Mitstudierenden. Ich habe Konflikte ausgetragen im Unterricht. Ich war mordsbegeistert von dem, was ich von anderen mitbekommen habe, wie Gott sie geprägt hat, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Ich glaube, das ist auch so dieser Jüngerschaftskontext, wie Jesus seine Jünger mitgenommen hat. Da war diese Reibung untereinander und das am anderen Lernen auch immer ein ganz wichtiger Aspekt. Den hätte ich eben auch nicht, wenn ich so mein eigener Versorger bin. Und ich lerne eigentlich nur dann motiviert, wenn ich es irgendwie anwenden kann. Also im Unterricht werde ich eben auch in der Studienform, in der ich studiere, durch meine Ausarbeitungen und durch Praxisprojekte immer hingeführt, das auch konkret gleich einzusetzen, was ich gelernt habe. Und da zeigt sich das halt, ob ich das verinnerlicht habe, ob es was mit mir gemacht hat, ob es mich tiefer in was reingeführt hat. Ich hatte jetzt zum Beispiel dadurch, dass ich so ausgedehnt studiere und immer in so kleinen Häppchen quasi mir raussuchen kann, was ich studiere. Ich hatte im letzten Kalenderjahr den Epheserbrief als einen Kurs gehabt und der hat mich wirklich über ein Dreivierteljahr hindurch begleitet. Ganz intensiv gelesen, ganz viele Facetten davon für mich entdeckt und konnte das dann auch in der Predigtserie in meiner Gemeinde mit einbringen. Aber ich habe gemerkt, durch dieses Lutschen auf dieser einen Bibelstelle, da haben sich ganz viele Schichten für mich aufgetan, die dann auch wirklich einwirken können. Und wenn ich jetzt das so selber nur so häppchenweise mal hier was anschaue, mal da ein Büchlein lese, dann hat es nicht diese tiefen Wirkungen, wie es jetzt im Unterricht vielleicht passiert.
Okay, jetzt ist ja, wenn wir das Wort Unterricht gebrauchen, da sträuben sich ja bei vielen schon mal die Nackenhaare. Man denkt, oh, Unterricht schon wieder und jetzt bin ich gerade mit der Schule fertig, bin froh, endlich dem Unterricht entkommen zu sein und jetzt geht es da schon wieder weiter. Unterricht ist doch in der Regel was Trockenes, Langweiliges. Was macht Unterricht lebendig?
Also mir ging es ähnlich. Ich bin ja dann auch wieder eingestiegen in ein Studium, wo schon viel Zeit zwischen Schule und meinem ersten Studium Grafikdesign und dem jetzt lag und es fühlte sich so an, wie irgendwie in was reinschlüpfen, was man schon lange nicht mehr getragen hat, ein bisschen komisch. Was es für mich lebendig macht, das, was ich schon gesagt habe, sind einfach die Personen, mit denen ich dort zu tun habe, Dozenten, auch mit denen ich zum Beispiel, ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied als im Bereich Erwachsenenbildung. Es gibt eine Vertrauensgrundlage, die ich mit einem Dozenten habe, dass wir gemeinsam an den lebendigen Herrn Jesus Christus glauben. Wir haben einen Konsens, der trägt, aber wir haben dann in vielen Bereichen auch unterschiedliche Meinungen. Und da entsteht dieses Prinzip von Eisen schärft Eisen. Ich sitze also nicht nur da und höre mir an und mache eine schöne Heftführung und male meine Bildchen an, sondern ich muss mich mit dem auch aktiv auseinandersetzen, Dinge prüfen. Also ich bin mehr gefordert als Schüler, als jetzt nur da zu sitzen und mir meine Lernpäckchen abzuholen. Sondern, also für mich ist so ein Bild für Unterricht, das ist aber jetzt mein persönliches Thema so, ich mag das Jakob, der mit Gott ringt. Dieses Ringen mit Gott ist für mich so theologischer Unterricht. Und das ist ein Aktivsport, das ist Vollkontaktsport. Also da eben, das, was ich vorhin gesagt habe, da durchlaufe ich alle Emotionen von Begeisterung, Aufregen, auch manchmal echt Verzweifeln an meinen Facharbeiten, die sich dann über Wochen und Monate ziehen. Also für mich kommen da ganz viele Aspekte in so ein Studium rein. Aber gerade dieses, dass ich gefordert bin, auch in der Reflexion mit Jesus Dinge wirklich nochmal zu durchleuchten, einen eigenen Standpunkt zu finden, das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied zum Unterricht, wie ich ihn von früher kenne.
Okay, Daniel, vielen Dank dir für deine Zeit, für deine Antworten. Und du darfst es, oder ja, kannst es hier ablegen. Das Lernen ist also schon mal das eine, was theologische Ausbildung ausmacht, aber es gibt noch andere Aspekte, die in die Lebensveränderung mit reinspielen. Und ein weiterer Aspekt ist das Thema Vorleben. Und ich freue mich, dass Raphael Gehrung auch da ist, der jetzt ein bisschen mit auf dieses Thema mit eingeht. Ich gebe dir schon mal das Mikro.
Danke.
Und ja, wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen wollen, was so das Thema Vorleben für eine Bedeutung an der Bibelschule hat. Aber vielleicht fangen wir erstmal auch damit wieder an. Raphael, wer bist du? Wo arbeitest du? Was machst du da?
Ja. Genau, ich bin der Raphael Gehrung. Ich arbeite in der Bibelschule Kirchberg, bin da als Geschäftsführer angestellt. Das heißt, in meinem Alltag ganz viel mit Verwaltung, Finanzen zu tun, genau, mit organisatorischen Dingen.
Wenn wir uns jetzt so den Begriff Prägung anschauen, dann hat ja der Begriff Prägung was mit, kennen wir ja von den Münzen, gell? Da hat man letztendlich eine Münze, die geprägt wird, da gibt es so ein Vorbild, das wird da drauf gestempelt und dann kommt die Münze am Ende raus. Es hat was mit Vorbildsein zu tun. Und deshalb jetzt auch so die Frage an dich, welche Bedeutung hat Vorbildsein an der Bibelschule?
Ja, also ich war selber auch Bibelschüler und wenn dann ein Dozent, ein Lehrer vorne steht und gerade wenn es um Glauben geht, geht es ja viel auch um Vertrauen, um Glaubhaftigkeit. Und das eine ist, Wissen zu vermitteln, aber das andere, dass man sich auch fragt, ist es glaubhaft, ist es überzeugend und ist es auch lebbar, ist es auch möglich, das irgendwie umzusetzen. Und da merke ich, spielen die Dozenten eine ganz prägende Rolle, dass sie nicht nur Wissen vermitteln, nicht nur was weitergeben, sondern dass sie dasselbe auch glauben, dass sie davon überzeugt sind, dass sie den Schritt auch gehen und dass man an ihnen auch sehen kann, okay, wie setzen die das jetzt um? Die erzählen einem nicht nur von der Wahrheit, sondern auch, wie können die es umsetzen oder wie setzen sie es um, so auch einen Einblick geben in ihr Leben. Genau, und das ist, glaube ich, da auch ganz entscheidend und da auch, ja, in einem Dozententeam, ne, unterschiedliche Charaktere und auch zu sehen, auch welche Unterschiede gibt es da in dem Team. Aber das so Vorbilder zu haben und da dann auch ermutigt zu sein, auch die Themen, die einen beschäftigen, auch anzugehen und da angeregt zu werden.
Du hast jetzt gesagt, auch Einblicke zu bekommen ins Leben der Leute. Ich würde das jetzt gleich mal auf dich anwenden. Vielleicht willst du uns auch ein bisschen Einblick in dein Leben geben. Gab es in deinem Leben ganz konkret Vorbilder, von denen du lernen durftest?
Ja, auf jeden Fall. Also recht klassisch bei mir, sehr prägend war mein Jugendleiter in meiner Jugendzeit, der einfach vorgelebt hat, so wie er Glauben versteht, uns da auch als meine ganze Jugend über mich so mitgenommen hat, auch in der Lebendigkeit. Und dann war ich auch auf der Bibelschule, da natürlich auch die Mitarbeiter und da eben zu diesen, was ich gerade gesagt habe, die Verknüpfung zwischen, ja, ich lerne was, ich bekomme Wissen an die Hand, aber gleichzeitig bekomme ich auch vorgelebt, was es heißt, es umzusetzen im Alltag, im Leben.
Jetzt hatte das Vorbildsein immer zwei Seiten. Das eine ist, dass ich von anderen, von Vorbildern lerne, von ihnen erfahre oder mir Dinge abschaue, wie sie Dinge machen. Aber das andere ist, dass man ja auch selber Vorbild ist. Paulus spricht ja oft davon, dass wir den anderen zum Vorbild werden sollen. Und ich habe manchmal den Eindruck, da tun wir uns ja oft auch ein bisschen schwer damit. So, wer bin ich denn, dass ich jetzt sage, macht so wie ich? Das hört sich bei Paulus manchmal auch fast ein bisschen arrogant an. Aber was es natürlich nicht ist. Aber ich stelle mir die Frage, es ist ja eigentlich nicht so entscheidend, ob ich jetzt Vorbild sein will oder nicht. Ich bin ja immer ein Stück weit Vorbild. Und vor allem, wenn ich jetzt dann auch Mitarbeiter an der Bibelschule bin, hat man immer in einer gewissen Weise eine Vorbildrolle. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist echt eine spannende Frage. Bei mir, in meinem Alltag besteht so ein bisschen die Gefahr, dass ich mich einfach in mein Büro verschanze. Weil genau, ich habe ja viele organisatorische Sachen. Also ich habe eigentlich immer, könnte immer eine Ausrede haben zu sagen, ich will den Schülern jetzt nicht begegnen. Das überlasse ich den Dozenten, das überlasse ich den anderen Mitarbeitern. Und da aber, sich immer wieder auch bewusst zu werden, mitprägen, das geschieht dadurch, indem ich auch einen Einblick gebe in mein Leben, in das, was mich auch bewegt, in die Themen, die mich beschäftigen. Und von daher ist so das mein To-Do, was ich mir auch immer ein bisschen auf die Fahne schreiben muss, Begegnungsflächen zu schaffen. Also wo kann ich in meinem Bibelschulalltag den Schülern begegnen, dass sie eben auch einen Einblick bekommen in mein Leben. Ich muss mich denen nicht aufdrängen, ich muss nicht sagen, hey, übrigens, um deine 3 Monate hier zu beenden, musst du mich noch kennenlernen, aber eben, ja, wo kann eben Begegnung trotzdem stattfinden? Und es kann beim Mittagessen sein, das kann in der Pause sein, beim Volleyball spielen Und dann eben auch, ja, da auch ein Interesse zu haben, von ihnen zu hören, wie geht es ihnen, und dann ja auch Dinge teilen zu können.
Spannend. Vielen Dank dir, Raphael.
Sehr gerne.
Dann kommen wir noch zu einem... Ja, dann darf ich als Drittes noch Jürgen Schulz nach vorne bitten. Der dritte Aspekt, den wir uns jetzt ein bisschen anschauen wollen nach dem Lernen und dem Vorleben, ist so auch dieses Thema der gezielten Begleitung. Also wo werden auch Studierende vielleicht gezielt von einzelnen Mitarbeitern oder auch von anderen begleitet? Und da wollte ich dir noch ein paar Fragen dazu stellen. Aber bevor wir auch wieder damit starten, Jürgen, wer bist du? Wo arbeitest du? Was machst du da?
Ich bin Jürgen Schulz. Ich komme jetzt hier aus der Nachbarschaft, gefühlt zumindest nur eine Stunde entfernt, aus Adelshofen, Eppingen, also das Theologische Seminar Adelshofen. Ursprünglich aus Paderborn, also das ist dann schon ein paar Stunden weiter nördlich, nur Nordrhein-Westfalen. Also jetzt bin ich seit einem Jahr mit dabei in Adelshofen und leite dort das Theologische Seminar.
Schön. So ein Baustein theologischer Ausbildung ist ja in vielen Werken das Thema Mentoring. Wir haben es gerade ja auch schon gehört. Welche Bedeutung, würdest du sagen, hat das Thema Mentoring für die Bibelschulausbildung?
Ich glaube, dass es gar nicht ohne Mentoring geht. Also letzten Endes, gerade wenn wir von Theologiestudium sprechen, ich mag es nicht, also ich kenne beide Kontexte, sei es an einem Uni-Kontext oder halt auch am Bibelschul-Kontext oder theologische Hochschule. Also wenn man die drei Kontexte so als solches sieht, an einem Uni-Kontext habe ich es nie erlebt, dass man groß sich interessiert hat für Mentoring direkt, also nicht in erster Linie. Das war, man mag es irgendwo gefunden haben, aber ich bin hingekommen, habe meine Vorlesung besucht, bin gegangen und das war's. Und wenn ich nicht liefern konnte, konnte ich nicht liefern. Menschlich schon ein gewisses Interesse, aber mehr auch nicht. In einem Bibelschulkontext selber und in einer theologischen Ausbildung geht es ja nicht nur einfach um Wissen. Wir wollen ja nicht nur einfach etwas an Wissen, du sagst das so gut, Lehre zieh, halten. Also es geht nicht nur einfach, dass wir ein Wissen uns aneignen. Das kann man auf ganz verschiedenen Wegen kriegen. Aber anzuleiten, was es bedeutet, Gottes Wort zu halten. Es bedeutet auch, Menschen an sich ranzulassen und Menschen auch heranzutreten. Manchmal will ich auch lieber die Klappe halten und jemanden nicht konfrontieren. Und manches Mal möchte ich auch nicht, dass Menschen mich konfrontieren, aber um der Liebe willen gehe ich hin. Und um der Liebe willen rede ich und suche ich den Kontakt. Und das ist letzten Endes die Dynamik, die hinter Mentoring steht. Also ich will nicht nur Wissen vermitteln. Ich will, dass Gottes Wort im Leben aufblüht und letzten Endes dein und mein Leben zum Blühen bringt.
Okay, cool. Jetzt ist ja der Begriff Mentoring, haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, aber was man sich jetzt da ganz konkret drunter vorstellen kann, ist vielleicht für viele nicht so ganz klar, die jetzt gerade hier im Raum sitzen. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, wie macht ihr das denn in Adelshofen ganz konkret?
Also bei uns konkret in Adelshofen, und ich werde dann gleich nochmal ein anderes persönliches Beispiel aus meinem Lebenslauf, so aus meinem Werdegang mit hineinflechten. Aber in Adelshofen, was wir konkret machen, ist, wenn jemand bei uns im Studium neu anfängt, kriegt man direkt einen Mentor mit an die Seite. Also Männer, Männer, Frauen, Frauen. Und die sind dann auch nicht Mitstudenten, sondern das sind Mitarbeiter oder also Dozenten aus dem Dozententeam oder Mitarbeiter vom Werk. Und wir tauchen miteinander ein, auch einfach erstmal in ein Kennenlernen. Letzten Endes ist auch Mentoring, man kann es als ein Programm abspulen, aber das ist nicht, worum es geht. Ja, es geht um Beziehungen, die dahinter stehen, um Prozesse, um Kontakte, die sich auch entwickeln müssen. Selbst wenn manche Mentoring-Beziehungen nicht funktionieren, ja, das ist so, Menschen sind so, nicht alle Menschen funktionieren miteinander. Da muss man auch eine gewisse Entspanntheit haben und dann ist das auch deswegen bei uns so, dass man im nächsten, also wer bei uns neu anfängt, kriegt jemand zugewiesen und im Laufe des ersten Studienjahres kann man dann auch den Mentor, die Mentorin wechseln, weil man einfach dann merkt, funkt es oder funkt es nicht, hat man einen gemeinsamen Zugang. Und in regelmäßigen Treffen oder miteinander, wo man dann in den Austausch geht, gibt es auch eine gewisse Anleitung für die Mentoren, aber auch auf der anderen Seite, dass man dann selber auch entscheiden kann, was steht gerade an. Ist vielleicht mal, mich sprach letztens einer meiner Mentees an und sagte, ich möchte gerne mal einen Persönlichkeitstest machen, weil ich das noch nie gemacht habe. Also schauen wir einfach, wie können wir das mit integrieren in diesen Prozess. Fragen, die auftauchen, also es ist ganz auf verschiedenen Ebenen. Manchmal eine Fragestellung, das schlicht und ergreifend, ich kriege meinen Alltag nicht auf die Reihe. Also irgendwie kriege ich es hin, dass ich einfach meine Stunden, also einen Rhythmus, Lebensrhythmus wieder auf die Reihe kriege. Und dann tauschen wir uns darüber aus. Und im Gemeindekontext habe ich selber erfahren, dass es Momente gab, dass einer meiner Dozenten aus meiner eigenen Ausbildungszeit, also als ich selber in der Bibelschule war, ich habe die Bibelschule Brake besucht, in der Zeit hatte ich einen Dozenten, der sechs, sieben Jahre später auf einmal zu einem Gastvortrag in der Gemeinde war, in der ich dann als vollzeitlicher Mitarbeiter anfing. Und meine erste vollzeitliche Station, die war nicht gerade angenehm, sagen wir es mal so, und ging dann nach 3 Jahren zu Ende. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, Gott, man vertraut und tritt in den Dienst und dann steht man in einem Dienst, der überhaupt nicht leicht ist, wo es richtig mies läuft. So, und auch das gehört zur Wahrheit des Dienstes dazu, zum vollzeitigen Dienst. Also wer hier einen vollzeitigen Dienst wollte, ne, willkommen. Das gehört auch dazu. Aber der Punkt war, plötzlich steht da jemand, der mein Gastdozent war und der sich überhaupt nicht an mich erinnern konnte. Und 7 Jahre später sitzt er bei mir im Wohnzimmer, stellt 2, 3 Fragen, ich breche in Tränen aus, weil ich merkte, da hat einfach die richtigen Knöpfe gedrückt. So, ne? Gute Fragen im Mentoring stellen. Ne? Und Leute merken auf einmal, wow, was geht da ab? Und er schaute mich nur an und sagte, ey, wer begleitet dich? Und der wohnt in Österreich, ich wohnte in Paderborn. Und er sagte, ich würde dich gerne begleiten, ich weiß zwar nicht wie. Und wir haben es angefangen, digital zu machen. Und bis heute ist aus diesem Mentoring, ist er mein Mentor geblieben, ein geistlicher Leiter. Und wir haben super Kontakt, da hat es gefunkt. Und das ist weitaus mehr. Also irgendwann wird es zu so einem freundschaftlichen, weisen Ratgeber in meinem Leben, der jetzt selber schon in Pension ist, deutlich älter ist noch als ich. Und der einer meiner wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden ist, weil er da war in Momenten und mich durchgetragen hat. Also diese Beziehungen, wirklich so ein Paulus zu haben als Timotheus, der ich als ganz junger, der ich im Dienst stand, das kriegst du nicht hin durch Bücher lesen. Da brauchst du Menschen, die du kennst, mit denen du eine Beziehung hast, mit denen du einen Glauben teilst. Das ist für mich Mentoring aus 2 Ebenen, Adelshofen und ganz persönlich privat.
Vielen Dank fürs mit reinnehmen. Du hast jetzt schon einige Sachen ja genannt, aber vielleicht mal am Ende noch mal so kurz zusammenfassen. Was würdest du sagen, was macht am Ende eine gelingende Mentoring-Beziehung aus? Was ist da das Wesentliche dafür?
Ehrlichkeit, Liebe zu Gott und eine Offenheit. Also du brauchst, also ich möchte nicht einfach nur Menschen begleiten auf dem Lebensweg. Ich möchte gerne, dass wir dieses Anliegen Kolosser 1 verwandelt zu werden in das Ebenbild Christi, zu dem Menschen zu werden, der wir eigentlich im Garten Eden gewesen wären, ohne die Sünde. Und das werden wir hier auf Erden nie, aber wir machen uns hier auf Erden nie in Vollkommenheit. Aber Römer 8 erinnert uns auch daran, dass wir verwandelt werden in die Herrlichkeit, in das Ebenbild Christi. Der Gottesgeist wirkt in deinem und meinem Leben und wir dürfen einander begleiten und irgendwann mal werden wir bei Christus sein und mit Christus leben und frei von Schuld und Sünde und werden eine Persönlichkeit sein, werden einen neuen Leib bekommen. Auf diesem Weg begeben sich aber die wenigsten schon hier auf Erden, auf diese Reise, weil sie Angst haben, ehrlich und offen und aus der Gnade heraus und einander liebend und wertschätzend zu begegnen. Also Ehrlichkeit, Offenheit und eine Liebe zu Jesus, denn da letzten Endes finden wir das erfüllte Leben. Und wenn wir alle von gutem Leben reden und was wir uns nicht alle wünschen, ist die Frage, worauf konzentrieren wir uns? Auf das, was die Welt uns als gutes Leben verkauft oder tatsächlich da, wo es zu finden ist? Aber dafür brauchen wir einander und brauchen wir Mentoren in unserem Leben.
Vielen Dank dir für deine Antworten, für deine Zeit. Du darfst gleich vorne stehen bleiben. Und ich möchte an der Stelle noch die Sandra jetzt mit nach vorne bitten, weil, du kannst gleich das Mikro haben, dann stelle ich mich hier hin wieder. Ja, nachdem wir jetzt viel erzählt haben von Studentensicht, von Mitarbeitersicht, wollen wir jetzt euch auch mal noch die Gelegenheit geben, vielleicht habt ihr ja noch Fragen, wo ihr sagt, Mensch, das kam jetzt gar nicht vor bisher und das würde mich echt noch interessieren. Ja, gibt es von eurer Seite noch Fragen, die wir an die beiden jetzt noch stellen können, die aus Studentensicht, aus Mitarbeitersicht für euch da sind, um auf diese Fragen einzugehen? Gibt es da was, was euch unter den Nägeln noch brennt? Ja.
Welche Rolle spielt denn die Gemeinde im Rahmen des Besuchs einer Bibelschule?
Ich wiederhole die Frage immer noch kurz, dass es auf der Aufnahme mit drauf ist. Also welche Rolle spielt die Gemeinde beim Besuch der Bibelschule?
Also bei uns ist so, wir haben christlichen Dienst, den wir dann ab dem 4. Monat machen müssen oder dürfen. Und da suchen wir uns dann eine Gemeinde und arbeiten da dann mit in der Gemeinde, genau. Also wir haben jetzt nicht in der Bibelschule selber einen Gottesdienst oder genau Gemeinde, sage ich mal, sondern wir suchen uns im Umkreis eine Gemeinde und sind dann da, genau.
Einfach noch ein bisschen rauszoomt, ich würde sagen, also mir ist es wichtig, dass Theologiestudium immer auf Kirche und Gemeinde hinführt. Also das ist letzten Endes der ganze Kontext, worum es eigentlich geht. Also so eine Elfenbeinturm-Theologie, die keinen Kontakt mehr zur Gemeinde hat, braucht kein Mensch.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ja.
Was haltet ihr von Beziehungen während einer Bibelschule?
Spannende Frage. Was haltet ihr von Beziehungen während der Bibelschule?
Willst du antworten oder soll ich antworten?
Ich gebe dir gerne den Vortritt.
Meinst du jetzt, also die Frage ist auch, also ich habe am Ende meiner Bibelschulzeit geheiratet, aber meine Frau kommt aus der Jugendgruppe. Aber von daher ist die Frage, ne, also was konkret dann auch einen bewegt. Letzten Endes ist die Bibelschulzeit eine ganz spannende Phase für viele vom Durchschnittsalter, wo man her sagt, da ist man in der Phase, wo man sagt, lerne ich da meinen Partner fürs Leben, meine Partnerin fürs Leben kennen. Ist super, kann passen. Es gibt auch gute Gründe, warum man Beziehungen dann gut begleitet. Also ich war auf dem, also Bibelschule Brake hat den schönen Namen in der Straße Eickermannsberg. Wir hatten immer so den Slogan auf dem Heiligen Berg. Ne? Und da lernst du Menschen nicht ehrlich kennen, so nach dem Motto, weil es ist so ein heiliger Kontext, wo du Leute nicht wirklich im Alltagskontext kennenlernst. Es hat alles Pro und Cons. Also beides ist auf der anderen Seite super. Lern Leute kennen. Auf der anderen Seite guck, dass du nicht irgendwie einem Ehebild im Endeffekt hinterherrennst, was in der Praxis nicht da ist. Ich habe alles erlebt, Leute, die super glücklich verheiratet sind, Beziehungen, die, also bis heute, Leute, deren Ehen auch zerbrochen sind, nur weil sie in der Bibelschule sich kennengelernt haben, hast du kein Patentrezept drauf, dass Ehe gelingt. Ne? Das ist letzten Endes so oder so, wo auch immer du deine Ehefrau dann kennenlernst. Ja, also, wenn du deswegen kommst, dann würde ich dich wegschicken bei uns. Aber ne, das ist der Punkt, aber sonst gerne.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Noch weitere heiße Eisen.
Ansonsten findet ihr uns auch unten bei den Ständen. Also von daher, da kann man auch gerne nochmal ins Gespräch kommen. Schaut da vorbei. Also gibt es ja immer noch eine Chance, hier eine Frage zu stellen. Aber auch beim Stand bin ich genauso mit dabei.
Ja. Also welche Kriterien sind hilfreich? Ja. Welche Kriterien sind hilfreich, um die richtige Bibelschule zu finden und auch herauszufinden, welche Ausrichtung die Bibelschulen haben?
Sag einfach mal selber, wie du es gemacht hast.
Also bei mir war das ja damals, ich war ganz frisch im Glauben. Ich habe einfach im Internet geguckt, was gibt's alles. Und ich war noch nicht so mutig damals und habe mich nur für 3 oder 6 Monate getraut. Und da war das so eine der wenigen, die das angeboten haben. Genau. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Also ich sage auch ganz offen immer wieder zu Bewerbern oder zu Interessenten, es gibt eine große Auswahl, wie Sie es schon sagen. Da sind alle möglichen, man hat alle möglichen Optionen. Und letzten Endes muss dann einfach ein paar mehr Informationen auf den Tisch, was interessiert einen, was bewegt einen und worum geht es einem. Und also die eine Schule empfehle ich mehr aus Überzeugung als die andere, aber letzten Endes, wie gesagt, weiß ich, was uns als theologisches Seminar dann eine gewisse Stärke ist und dann würde ich sagen, passt das nicht. Also ich habe keine Scheu, auch Leute zu anderen Werken zu schicken, wenn ich weiß, dass es da besser passt, denn letzten Endes geht es ums Reich Gottes und darum, dass wir in unserer Beziehung zu Gott gestärkt und gefördert werden. Und da, deswegen ist das eine so individuelle Frage, dass ich habe keine Pauschalantwort drauf. Das ist tatsächlich einfach nochmal durchzugehen und zu sagen, also ich sage aber immer, sich die Zeit zu nehmen, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist der Punkt. Also wir haben ein Einjahresprogramm und ansonsten ist unser Programm sogar mit auf 4 Jahre, da ist ein Anerkennungsjahr mit drin, also 3 Jahre plus Anerkennungsjahr, also 4 Jahre Programm angelegt. Und ich bereue keinen Monat meines Studiums. Und ich hätte nicht am Anfang, als ich in der Bibelschule saß, am Anfang für 3 Jahre Brake gedacht, dass ich jemals Theologie studiere, dass ich dann auch noch promoviere. Und ich will heute nicht aufhören zu studieren in dem Sinne, Also mein Werdegang war in dem Sinne dann auch lang. Also da habe ich 8 Jahre plus Promotionsstudium hinter mir und ich habe es genossen. Es ist toll.
Vielen Dank. Ja, gern.
Auch die letzte Frage. Setzt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt für 3 oder 4 Jahre engagiert, ist ja für den vollzeitigen Dienst zu oft, setzt es eine Berufung voraus?
Setzt die 3- bis 4-jährige Bibelschulausbildung, theologische Ausbildung eine Berufung voraus?
Also ich würde sagen, nein. setzt es nicht voraus. Also ich habe ja erst 1 Jahr gemacht und habe dann gemerkt, ich würde auch noch gern einfach mehr rein investieren. Aber natürlich, es kann auch eine Berufung voraussetzen, aber ich denke, man wächst dann auch mit den Jahren und merkt dann auch, wo wird es passen.
Ja. Die Erwartungshaltung, dass man direkt in einen vollzeitigen Dienst geht, die würde ich gerne einfach irgendwo cutten. Also ich bin zur Bibelschule gegangen, wollte 3 Jahre machen. Ich hatte keine Interesse, 1 Jahr zu machen. Und für mich war es einfach nur Gott und sein Wort besser kennenlernen. Also das war meine Lebenssituation. Und ich habe damit eigentlich nicht gerechnet, dass ich dann Theologie studiere, sondern wollte, ich komme aus einer Bauunternehmerfamilie, wollte Wirtschaftsingenieurwesen studieren und den Lebensweg gehen. Und siehe da, irgendwie im 3 Jahren Bibelschulzeit passiert es auf einmal, dass Menschen einen ins Leben sprechen, dass Gott ins Leben spricht und ich mir sage, okay Gott, was hast du vor mit meinem Lebensweg? Und dass ich heute Leiter eines theologischen Seminars bin, hättest du mich das als 17-, 18-Jähriger gefragt, hätte ich angefangen zu lachen und zwar ziemlich laut. Also so, ne? Das ist, und deswegen ist Berufung ist für mich da ein Riesenthemenfeld dann. Also ich glaube aber, dass da schon etwas in meinem Leben an einem Ruf Gottes war, den ich aber in der Form nicht füllen konnte. Aber im Nachhinein, dass Leute mich angeschaut haben und gesagt haben, guck mal Jürgen, was da bei dir im Leben ist, guck mal, was da ist, guck mal, was Gott dort in dein Leben hineingesprochen hat. Und im Endeffekt fügen sich die Dinge. Und solange wir mit Gott unterwegs sind, wird er uns leiten und lenken. Und ob das dann in einen vollzeitigen Dienst geht oder ob das dann zurück in einen ehrenamtlichen Dienst geht, beides hat absolut seinen Platz. Aber für beides brauchen wir vernünftige, solide theologische Ausbildung, damit wir da auch einfach gut dann auch Gemeinden auch ehrenamtlich dienen und stärken können oder halt eben vollzeitlich. Und beides ist eine Berufung. Das ist mir auch wichtig.
Weitere Fragen? Ja. Wie viel Vorwissen braucht man für die Bibelschule?
Also ich glaube, da bin ich ein gutes Beispiel für. Ich hatte wirklich kein Vorwissen, gar nichts. Ich habe vielleicht manchmal im Neuen Testament gelesen, Alte Testament, außer den Psalmen vielleicht, war, da habe ich nichts verstanden. Das braucht man kein Vorwissen. Also, ja.
Wir beobachten allgemein in Deutschland oder auch jetzt in der theologischen Ausbildung, dass immer weniger Vorwissen da ist. Das gehört zur Realität auch dazu, dass immer weniger Leute die Bibel mal von Deckel zu Deckel gelesen haben oder so. Das ist einfach ein Umstand. Darüber kann man jetzt schimpfen, kann sich ärgern, kann sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, weil es ändert gar nichts dran. Ne, unsere Aufgabe ist es in der theologischen Ausbildung zu sagen, das sind die Menschen, die da sind, das ist das Wissen, das sie mitbringen und wie kriegen wir dann auch wiederum eine starke, solide Basis gelegt. Und das ist ein Intensiv, also wir haben im ersten Jahr ganz bewusst jetzt, dass wir einmal durch die gesamte Bibel gehen, also bei uns das erste Studienjahr bewusst darauf konzipiert, so ein intensives bibelkundliches Wissen zu legen, komplett durchzulesen und manch einer fängt ziemlich an zu schwitzen dabei. Wo ich aber auch sage, ja, wir sind nicht dazu, also hier, Vollkontaktsport, fand ich, ne? Das ist ein gutes Bild, ne? Aber Vollkontaktsport auch dahingehend dann, dass man in der intensiven Auseinandersetzung Gott selbst begegnet in seinem Wort. Also nein, wir erwarten jetzt keine lange Liste an Vorwissen. Aber ich freue mich, wenn ihr ins Schwitzen kommt.
Schön. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es noch eine? Wie groß ist die Anzahl der Studiengruppe? Wie viele Studenten kann man? Also bei Kurzzeitlern erwarten und wie viel kann man vielleicht auch bei den Langzeitlern erwarten?
Also wie viele jetzt in der Klasse sind, ne? Ja. Jetzt, ja. Also bei uns sind es in der ersten Klasse so zwischen 20 und 30. Und zweites und drittes Jahr ist dann immer je nachdem, wie viele halt 3 Jahre machen. Bei uns sind es jetzt gerade 10 in meiner Klasse, in der dritten Klasse sind es 7. Es waren auch mal 12, genau.
Es hängt auch tatsächlich von der Studienform ab, also auch von dem Selbstverständnis des theologischen Seminars. Andere würden 60, 70 nehmen. Also ich hatte in meiner Bibelschulklasse damals 70 in Brake, also als ich da anfing. Das ist auch schon lange her. Was ich aber meine, ist am theologischen Seminar bei uns in Adelshofen, wir würden nicht mehr als 15, 20 Studierende aufnehmen. Weil es ganz bewusst auch mit dem Konzept zusammenhängt, dass wir sagen, wir wollen einen gemeinsamen geistlichen Rhythmus pflegen, eine Lebensbegleitung haben. Also Mentoring ist davon nur ein Teil von einem tatsächlich, also was bedeutet das, wenn Jesus sagt, dass wir das Leben in Fülle haben, was bedeutet das durch Leben, Arbeiten, Beten, Studieren gemeinsam zu erkennen? Das kann ich nicht mit 50 Studierenden durchgehen. Also dafür habe ich nicht die Ressourcen, nicht die Manpower, nicht das Gelände und so weiter, dass so eine Community gebildet werden kann. Und deswegen ist die Frage der Größe, genau, also variiert dann entsprechend. Andere würden 50 haben. Wir, wie gesagt, haben jetzt im ersten Jahrgang 6 gehabt. Und ja, ich hätte auch 15 genommen, aber ich kriege auch keinen Herzinfarkt, weil wir nur 6 haben. Weil ich einfach sage, unser Konzept umschließt genau das, dass wir ganz bewusst eine kleinere Anzahl an Studierenden haben wollen, um tiefgehend arbeiten zu können, sowohl inhaltlich als auch menschlich. Deswegen schau dich um an den anderen Schulen, du wirst alles finden.
Super, vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank für eure Antworten. Und, achso, eine letzte noch. Okay. Mit den Kosten? Wie sieht es mit den Kosten aus?
Ich glaube im ersten Jahr 400, nee, 500.
Okay, dann lass mal. Also, weil der Punkt ist auch mal klar, man kann auf der Homepage gehen und überall sehen, was die Kosten sind. Ich fange mal von der anderen Seite an. Gott sei Dank für viele Freunde und Spender, die all unsere Werke tragen. Weil letzten Endes geht es darum, dass keine Studiengebühr, die da ist, auch nur ansatzweise die Kosten tragen würde, die wir als theologische Ausbildungsstätten haben. Und dann hängt es damit zusammen, also Studiengebühr wird dann getrennt von Lebenskosten. Bei uns kann man mit auf dem Gelände wohnen, das ist dann ein eigener Faktor mit den Mietkosten. Wer auf dem Gelände mitwohnt, zahlt dann an Studiengebühren im Jahr und wir haben einfach eine Jahresgebühr. Also es sind dann 185 Euro ungefähr im Monat, 2040 Euro meine ich, haben wir aktuell als Zahl dann aufs Jahr gerechnet. BAföG gefördert und so, das kommt dann alles mit dazu, kann man gegenrechnen. Für manche, die dann schon älter sind, auch ein Meister-BAföG, was bei uns jetzt im Werk möglich ist. Deswegen variiert unterschiedlich, aber ungefähr in dieser Größenordnung zwischen uns. Also wenn ich mit anderen Rektoren spreche, die sagen alle so, die magische Grenze von 250 Euro sollte man können wir nicht knacken in Deutschland. Ich habe in den USA studiert, 250 im Monat, das ist ein Witz. Also von daher, aber das ist so ungefähr die Größenordnung, 185 bis 250 Euro Studiengebühren im Monat, jetzt, wenn man nur von den Studiengebühren spricht. Wichtig. Und ansonsten schaut die einzelnen Zahlen an, wie die einzelnen Bibelschulen das auch fahren, wie sie auch die Finanzmodelle erstellen. Das ist unterschiedlich. So eine ungefähre Größenordnung.
Und wie du sagst, da spielt ja dann vieles mit rein. Ist es Internat, ist es nicht, ist es Vollzeit, ist es Teilzeit? Das variiert ja dann auch nochmal vieles bei den vielen Möglichkeiten, die wir haben. Okay, dann jetzt vielen Dank euch für eure Antworten. Wenn euch jetzt noch... Wenn ihr jetzt noch Fragen habt und sagt, ich will das auch gar nicht in der großen Runde stellen, sondern eher im Vier-Augen-Gespräch, wir werden im Anschluss alle hier noch ein bisschen da sein. Das heißt, ihr könnt gerne auf uns zukommen oder wie schon oft angekündigt, einfach an den Ständen vorbei und bei den Bibelschulen einfach direkt mal nachfragen. Da bekommt ihr dann auch Antworten.